Beim Imperator nichts Neues präsentiert Bin Margera.
Moin moin, liebe Leute und Zuhörer da draußen. Herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vom Beim Imperator nichts Neues. Was haben wir heute? Die Episode mittlerweile 170. 10 Bin Mageddon 27 und naja, wie ihr ja schon wisst, letztes Mal hatten wir den ersten Teil von der zweite Krieg um Armageddon und heute besprechen wir natürlich Teil 2. Hier eure Schlaftablette Nico.
Ach ja.
Und wen habe ich mit an Bord? Wer ist da noch am Start?
Kommissar Dennis meldet sich.
Kommissar Dennis. Ja, hervorragend. Freut mich, dass du
das
da
Wort
bist.
Hast du gerade erfunden.
Was, Freude?
Hervorgerade.
Ich freue mich wirklich. Ach so, hervorgerade. Ja, das ist so ein sag ich gerne mal, irgendwie so ein, das ist sowieso so ein Phänomen bei mir, das findet auch meine Partnerin immer sehr, sehr witzig, dass ich durchaus berühmt dafür bin, im normalen Gespräch, wenn mir zwei Worte gleichzeitig einfallen, dass beide sich verschmelzen und ein merkwürdiges Etwas dabei rauskommt, was aber immer irgendwie einen zum Schmunzeln bringt.
Das ist effizient.
Oder?
Spart Zeit.
Das spart Zeit und zeigt an, wie und was da oben alles bei mir verknüpft und verknotet ist.
Ja. Karl Lagerfeld,
ja, wir haben eigentlich wir haben gar nicht so viele große Ankündigungen zu sagen. Wir haben ja heute den 10.2., wo die Folge rauskommt. Freut euch auf das hier und heute. Mhm. Kommende Woche kommt eine Folge vom Jeremy und mir raus. Ich weiß noch nicht, ob noch ein dritter dazu kommt oder so. Da werden wir nochmal das schöne, schöne Spiel Skaven gegen Chaoszwerge in Wuppertal beschnacken. Ich habe ihn ja besucht da unten und das war ein großartiges Ereignis. Und ich will da gar nicht großartig drauf eingehen. Das hört einfach nochmal rein, wenn es dann zum Spielbericht geht.
Das wird aber eine Altdorfer Herold-Folge, richtig?
Oh, das, ich bin mir da noch gar nicht so sicher. Haben wir noch gar nicht ausgeklappt.
Ich hatte den Jeremy angeschrieben, meinte so, hör mal, ja, wollen wir da darüber machen? Ich so, ja, aber ich glaube, wir machen da eine Altdorfer Herold-Folge draus. Ja gut, macht auch Sinn. Ist ja ein Warhammer-Fantasy-Thema. Macht Sinn.
Ja, das stimmt schon. Absolut. Genau. Ansonsten, was steht ins Haus? Bevor die nächste Folge kommt, ist natürlich dann auch schon die Taktika vorbei. Und ich weiß nicht, ob wir das schon deutlich gemacht haben. Wir werden als Podcast dort nicht erscheinen. Also wir sind auch gar nicht mit einem Stand da angemeldet oder irgendwas.
Dieses Jahr mal ohne uns.
Ja, komplett. Aber wir hatten das, glaube ich, auch schon so intern auch beschnackt.
Ja, also ich wär tatsächlich ja gerne hingegangen, gefahren, weil auch ohne Podcast-Stand, ich fand die Taktika ja immer cool, auch zum Shoppen und
ja,
Sachen
sehen ja,
und
auch
Leute treffen Frage. Und so. Aber bei mir passt es jetzt einfach dieses Jahr nicht. Ne? Karneval ist dieses Jahr irgendwie doof. verbunden mit Kindergeburtstagen über zwei Wochenenden und als Selbstständiger muss man auch leider gucken, dass der Rubel rollt. Ne? Und da wird mir das leider
absolut
einfach zu viel. Nächstes Jahr hoffentlich wieder.
Voll. Ja, bei mir ist es nämlich ebenfalls der Fall. Dieses Jahr bin ich auch nicht bei der Taktika dabei. Das hat aber eher andere Gründe. Ich wäre auch gerne dort. Ich mag ja auch den Figurenflohmarkt. Habe da ja schon echt einige gute Schnapper gemacht.
Ja, Mann.
Aber meine Wenigkeit oder beziehungsweise meine Tochter hat an dem Taktika Samstag Geburtstag, wird 10 Jahre alt. Da wird natürlich Kindergeburtstag gefeiert und am Sonntag kommt die Familie rum. Dementsprechend ist das eine andere Art von Feier, die ich habe.
Ja.
Genau.
Geht vor.
Und ansonsten, ich glaube, dann können wir auch fast direkt in den Hobby Progress starten. Ja. Und ich hau da einfach mal raus.
Fang
da mal an. Genau, ich habe jetzt das große Hobby-Thema nicht abgeschlossen, sondern erstmal den ersten Part gemacht oder das beendet. Rund um die Old World Chaos Zwerge. Und jetzt so langsam orientiere ich mich um. Ich warte tatsächlich noch darauf, dass die Temperaturen da draußen etwas milder werden, damit ich halt auch bei mir in der Garage den 3D-Drucker endlich anschmeißen kann. Ja, ich habe endlich ein Geschenk gekriegt und ich möchte natürlich eine gigantische Ork-Flotte ausdrucken, aber noch ist zu kalt. Und was mache ich bis dahin? Ganz klar, ich widme mich einem anderen Thema und ich habe jetzt gerade vor, für Horus Heresy, meine Death Guard, einfach mal 220er taktische Trupps aufzubauen und zu bemalen. Und ein Großteil ist eigentlich schon fast, ja, da ist fast eigentlich komplett alles entgratet. Die ersten Sachen sind zusammengeklebt und das wären halt zwei muntere 20er Tactical Trupps, 40 Marines. Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich die einfach mal alle zusammen bemale. Jeden einzelnen nacheinander. 40 Space Marines auf einmal. Batch Painting halt.
Ja, ähnlich wie der Nils, der ist ja auch gerade sehr, sehr fleißig dran, seine Fire Angels zu bemalen. Und der macht da ja auch was, was ich. Also, ich saß da mit Martin und wir gucken uns das an und denken so, was stimmt mit dem Typen nicht? Also, ich finde das zutiefst beeindruckend, weil ich könnte nicht eine komplette Armee bauen und dann alles silber, alles blau. Könnte ich nicht. Irgendwann hätte ich einfach keinen Bock mehr.
Ja, vielleicht kann er es ja eigentlich auch nur deswegen, weil er sich dann danach krank meldet oder so.
Ich weiß es nicht. Genau. Kommt dann nicht zum Spiel. Apropos Spiel, anzukündigen, hier ist ja ein hoher Feiertag mit Karneval hier bei mir im Rheinland. Und weil mein Laden ja hier in Köln quasi Ground Zero Epizentrum des Irrsinns ist, habe ich wie so fast jedes Jahr, alle paar Jahre denke ich mir, ach komm, machst du doch mal auf und dann brauche ich es wieder und dann sind wieder 4 Jahre zu. Und mache ich den Laden wieder zu und habe dann natürlich dementsprechend Zeit. Und wir machen die ersten lieber Badab-Probespiele. Ha. Bin gespannt. Ah, ja. Bin gespannt.
Aber also es ist ein cooles Thema, also es ist ein cooles Spielsystem. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass es halt an Horus Heresy 2.0 angelehnt ist. Von dem Spielsystem bin ich ja auch ein Riesenfan. Und ich hatte ja einmalig jetzt schon mal 1000 Punkte auch lieber Badab getestet. Orks gegen Andys, wie hießen die noch? Lamentas, genau. War ein cooles Spiel, mal die Orks in dem Setting zu sehen, weil die Regeln kannst du auch hervorragend ja eigentlich bringen. Ich weiß noch nicht, ob das Punkte-Balance-mäßig passt. Mit so einer Ork-Streitmacht dann Horus Heresy zu spielen. Also in 30k eine Ork-Invasion und dann kommt da, keine Ahnung, eine stabile Legion vorbei und putzt mich weg oder so. Mal gucken.
Aber ging gut, haben sich die Orks da vernünftig, passten die gut rein? Ist das gut implementiert?
Ja, das war schon super. Also natürlich war das jetzt erstmal so reinkommen. Andy hat auch ewig nicht mehr gespielt, hat er ja auch gesagt. Und ich glaube, ein wirklich glücklicher Würfelwurf in meiner ersten Schussphase hat auch, wir haben 1000 Punkte gespielt. Und er hatte halt so einen Predator mit oben so einer, ich glaube, Zwillingssturmkanone oder irgendwas. Mhm. Und die hat so richtig in die Infanterie reingesenzt. Mhm. Also jede Verwundung ein Toter. Da gab es keine Rüstung oder irgendwas. Das war schon beeindruckend. Und durch einen glücklichen Wurf einer Megawumme meiner Batterien da hinten von Grotz betrieben, hat genau das Hauptgeschütz ausgeschaltet. Und das war natürlich sehr glücklich.
Ah.
Ja. Dadurch kam ich natürlich dann ganz gut nach vorne und konnte halt auch dementsprechend austeilen.
Wie viele Punkte hattet ihr gespielt? Was war das?
1000 Punkte.
Ja,
aber ganz gemütlich, ein Abend.
Das ist ja nett.
War super. Ja, voll. So, und was bei dir? Also rund um lieber Badab Spieltestung.
Ja, also ich, wir werden dann spielen. Wahrscheinlich, guck mal auf welcher Platte, vielleicht packe ich die Dingensplatte nochmal aus, die wir letztes Jahr gebaut haben, die Dropside Massacre Platte. Oder wir nehmen halt einfach eine schöne Spielmatte. Ich habe ja nur diese netten Kraken Wargames Platten und bauen da Gelände drauf auf. Und wie groß wir spielen, hängt im Prinzip davon ab, wie viel jeder mitbringt. Aber ich werde ja schon einiges fertig haben. Ich habe ja jetzt Großteil meiner Infanterie fertig. Ich habe diese Woche einen Fünfertrupp Terminator, Indomitus Terminator, fertig gemalt, die ich stark umgebaut habe. Das ist ja so ein bisschen das Ding, ich kann die ja nicht einfach nur kaufen und zusammenbauen. Die müssen ja auch irgendwie nach schwer modifizierten Söhnen Medusas aussehen. Deswegen haben die noch alle irgendwelche Augmentationen, Bioniken und sowas bekommen. Und ja, die sind bemalt. Ich male ja jeden Mittwoch. Mittwochs ist ja mein freier Tag immer. Da treffe ich mich morgens mit dem lieben Martin, Duty Ends auf Instagram. Und dann malen wir, bis dann irgendwann die Kinder von der Schule kommen oder abgeholt werden müssen. Und da habe ich jetzt meinen ersten Apothekarius fertig gemalt für meine Sons of Medusa. Es werden insgesamt 3. Einer steht da schon, den anderen muss ich noch wiederfinden. Da werde ich einfach was ummalen, was ich mal für ein anderes Armeeprojekt gebaut und bemalt habe. Wären aber auch Iron Hands gewesen, von daher passt das sehr gut. Und die Sons of Medusa haben ja die Eigenheit, dass die das Chamber Ferrum haben. Ja? Das ist eine... wie soll man sagen, eine Kaste innerhalb des Ordens, in der die Apothekari, also das Apothekarion und die Tech Marines sind darin zusammengefasst, die sich dann da um das Wohlergehen ihrer Mitbrüder und halt der Dreadnoughts und sowas kümmern. Und dementsprechend habe da nichts zu gefunden, aber es gibt zumindest offizielles Artwork von einem Chamber Ferrum Dreadnought und der ist rot, ne, wegen Mars und so. Und dann habe ich mir gedacht, da die ja eh so eine Art Priesterschaft da bilden, habe ich dann im Prinzip, male ich rote Apothekari. Gucken, ob das irgendwann mal nochmal näher erklärt wird. Wir werden sehen. Ja, und das war mein
Hobby. Großartig.
Ja, ist auch ein schöner, neben dem ganzen Grün dann mal ein schöner Farbkleck.
Ja, ich mag die ja total. Also die Sons of Medusa und ich habe auch für Killteam habe ich definitiv auch ein recht großes Squad gebaut. Irgendwann sollte das auch tatsächlich mal eine kleine Armee werden, aber über 12 bemalte Modelle bin ich nicht hinausgekommen. Ich liebe die. Es sind ja auch 3 Clans, die im Verbund arbeiten als Orden. Und ich mag die. Ja.
Sind die nicht Magera, auch auf so einem, Atropos und Laicisis sind die Clans.
Ja, und wenn ihr da draußen noch ein bisschen mehr über die Sons of Medusa hören wollt, dann, ich glaube, den haben wir auch noch mal ein bisschen netter und ausführlicher besprochen. Und zwar in der Episode 63, Butter Malstrom Komplex 17. Da findet ihr auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Bezug auf die Sons of Medusa. Ja, Leute, also... Ihr seid natürlich hier, um auch noch ein bisschen was zu hören, wie es auf Armageddon so richtig einen von Latz gab. Und dann starte ich jetzt einfach mal mit dem zweiten Part des Kriegs. Genau, der richtige Kampf beginnt. Das war nämlich echt zu einer stürmischen oder erdbebenreichen Zeit auf Armageddon. Die Vulkane brachen aus, schwarze Wolken färbten den Himmel und sorgten für Stürme. Und in all dieses Tohuwabohu und was nicht schon alles passierte auf dem, Nachbarkontinent oder der einen Hälfte des Hauptkontinents, brachen jetzt riesige Horden aus den äquatorialen Dschungeln nach Armageddon Secundus. Und das ist natürlich nicht so schön, vor allem niemand hat damit gerechnet. Es waren zu Beginn 5 große Hauptspots, die so gesehen wurden bei der Landung und 3 waren die ganze Zeit verborgen. Und diese bislang super massiv gepanzerten Ork-Kolonnen, die stürmten jetzt gerade nun aus dem Dschungel und durchbrachen so ziemlich jede kleine, dünne imperiale Verteidigungslinie, die da auch nur im Ansatz unterwegs war. Richtig brutal. Supi. Schlau oder aber brutal oder brutal und schlau. Nee, warte mal, ey, warte mal. Ah, oder gerissen, irgendwie sowas in der Form. Das, genau, irgendwie sowas in der Form. Entweder Gorg oder Morg lastig. Das Besondere an Gutskull ist ja, dass er das beides bei ihm oder in sich vereint. Genau, diese drei gigantischen Horden, die teilten sich auch dann kaum aus den Dschungeln aufgetreten auf. Zwei dieser Horden stürmten nach östlich gen Palidusgebirge, da lag die Hades-Makropole und westlich lag die Hellsreach-Makropole und auch in die Richtung war eine Horde unterwegs. Hermann von Straab, der unfassbar große Taktiker und von sich selbst überzeugte Held des Imperiums, befahl den Titan unter Prinzeps Primus Curtis Mannheim, der Kommandant der Legio Metallica war, die als Titanlegion auf Armageddon stationiert war. Er befahl denen nun, diesen drei Horden entgegenzuschreiten und sie zu vernichten. So, und es ist ja nicht so, dass der Mannheim nicht schon ein paar Mal das ein oder andere Mal Protest eingelegt hat, beziehungsweise auch davor gewarnt hat, dass da Orks kommen. Nein, in diesem Fall protestierte er sogar noch weiter und dachte mir und sagte irgendwie, naja, Alter, meine Legion ist, glaube ich, sinniger, wenn wir uns in den Verteidigungskampf eingliedern. Aber nein, von Straab kreischte und befahl den Angriff und leider ist dieser Prinzeps Mannheim nun doch hat auch von Straab gehört. Das lag nicht unbedingt daran, dass er die Entscheidung toll fand oder so, sondern er hat einen heiligen Schwur geleistet bei der Stationierung, dass er dem Gouverneur von Armageddon die Treue schwört. Naja, und widerwillig schreitet er nun los mit seiner Legion und greift diese Orkhorden an. Das Ding ist, eine Titanlegion, egal in welcher Form, die sorgt für Chaos und die haben natürlich zigtausende von Orks niedergemetzelt. Aber in der letzten Folge hatten wir ja schon angekündigt, dass Gutskull in seiner weisen Voraussicht die Giganten beim Angriff auf Armageddon Primus zurückgehalten hat. Und diese Giganten sind nun im Begriff, in großen, fiesen, fetten Kämpfen die Titanlegion auseinanderzunehmen. Also, große Hauerei, super viele tote Orks, auch super viele kaputte Ork-Giganten, aber auch die Titanlegion schwindet dahin. Und auch die Skitarii-Eskorte, die die Titan begleitet, werden nachher irgendwann von zig Millionen Orks oder von bis zu 6 Millionen, wir wollen nicht ganz übertreiben, aber werden halt überrannt und fertig gemacht. In einem letzten Duell gegen einen gigantischen Ork-Giganten, wobei Mannheims Titan selbst massiv zerstört oder beschädigt wurde, da hat er eingesehen, okay, ich Heldentod sterben ist die letzte Option, um jetzt hier noch irgendwie auch nur einen Ansatz irgendwas zu schaffen, und er befahl seinen Titanen Stahlhammer die Selbstzerstörung und explodierte natürlich in einer gigantischen apokalyptischen Plasma-Explosion mitten in der Ork-Horde und zerstörte natürlich noch sehr viele weitere Orks und Ork-Giganten. Posthum wurde ihm die Tapferkeit oder für seine Tapferkeit der Stern des Imperators ausgezeichnet. Konnte er sich natürlich auch nichts mehr von kaufen, weil er war tot. So, nun sind die Titanen gefallen und ohne die Macht der Titanlegion zogen sich natürlich nun vor den heranstürmenden Orkhorden die imperialen Verteidiger zurück und errichteten schnell und krampfhaft irgendwelche Verteidigungslinien. Vor allem hatten die gehofft, auch natürliche Gegebenheiten mit einzubinden und haben dementsprechend am Styx und am Diabolus, das sind zwei riesige Flüsse auf Armageddon, dort haben sie noch versucht, Verteidigungslinien aufzubauen, um die irgendwie in Schach zu halten. Die Orks drangen aber immer weiter vor und schlussendlich durchbrachen die ersten Ork-Horden die Verteidigungsanlagen von der Makropole Infernus. Und da war ein jetzt nicht ganz so motivierter Gegenspieler der Orks wie Jarik. Da war ein kleiner Verteidigungsoffizier oder zuständig dafür und der hat aufgrund der Ork-Übermacht aufgegeben und gesagt, okay, wir ergeben uns. Und hat sich tatsächlich kampflos den Grünhäuten ergeben. Und das war natürlich fatal. Und ganz wieder den Ansinnen von Hermann von Straab. Ja, daraufhin zogen natürlich die Orks, aufgeputscht durch die Ork-Stimmsen oder natürlichen Ork-Stimms, durch die Straßen und hauten natürlich erstmal alles kurz und klein, um runterzukommen. Parallel flohen zigtausende von Menschen in die Ödlande, in die Aschewüsten, aber wurden halt von Heizerkults der Orks eingeholt, eingesammelt oder niedergemacht. Und schlussendlich gab es unfassbar viele menschliche Sklaven in der Makropole Infernus. Und die erste und das war auch die erste Makropole, die auf im Armageddon Secundus gefallen ist.
Ja, das war im Prinzip der Auftakt zum großen Crescendo. Ja? Also die erste Makropole können wir im Prinzip abhaken, aber Armageddon wäre nicht Armageddon, hätte es nicht noch mehr. Und darum geht es jetzt weiter in der Hades-Makropole. Diese wird von den Orks belagert und da qualmt es halt richtig, ne? Die Kämpfe beginnen und Kommissar Jarik, ne, wir kennen und lieben ihn, organisiert da halt mit in fieberhaftem Eifer die Verteidigung. Und der scheint wirklich überall da, wo es brennt, scheint da gleichzeitig zu sein und schreibt dort seine eigene Legende. Der hilft, die gewaltigen Explosionsportale der Stadt zu verschweißen, verhandelt gleichzeitig mit den ganzen Makropol-Gangs, um Milizen aufzustellen, organisiert die Verteidigung und so weiter und so fort. Und so gelingt es ihm halt, eine bunt zusammengewürfelte kleine Verteidigungsstreitmacht von Hades aufzustellen, die sich todesmutig mit dem Rücken zur Wand Tausenden und Abertausenden von geifernden Orks, die halt nur darauf warten, ihre Belagerung abzubrechen und endlich zu stürmen, entgegenzutreten. Gleichzeitig lassen die Orks wiederum die Makropole von ihren Giganten beschießen, was natürlich zum einen verheerende Vernichtung in der Makropole anrichtet und auf der anderen Seite ist so ein Bombardement natürlich auch für die Bevölkerung der Makropole ultra demotivierend, ne? Also Granatenschock und so weiter ist ja wirklich ganz, ganz schlimm. Nagt halt nochmal.
Ich glaube, in der Literatur der Black Library am besten aufgeführt, Gaunt's Ghosts, Necropolis-Buch, da wird eine Makropole von einer anderen Makropole angegriffen mit einem gigantischen Bombardement und in diesem ganzen Buch wird eindrücklich und sehr eindrücklich geschildert, wie das so in einer erobernden oder fallenden Makropole sich anfühlt, die zwar noch einen Schutzschild hat, aber alleine die vor dem Schutzwall vorgelagerte Makropole, wie die halt untergeht in diesem Bombardement. Mhm. Das ist sehr eindrücklich. Also kann man sich echt mal antun. Gibt es auch bei Spotify als Hörbuch.
Klare Empfehlung. Und sei das alles nicht schon schlimm genug, gehen halt auch noch die Rationen innerhalb der Stadt so langsam zu Ende. Und auch Strom muss leider eingeteilt werden, weil die Stromversorgung ist nicht mehr lückenlos zu garantieren. Parallel dazu hat unser weiser Anführer Hermann von Straab eine ganz fantastische Idee. Der meint ja nach wie vor, dass das Heft fest in der Hand halten zu müssen. Und erinnert sich da, dass ja in einer uralten Bunkeranlage noch Virusbomben schlummern. Ja, ist natürlich eine super Idee auf einem dann doch verhältnismäßig dicht bevölkerten Planeten Virusbomben einzusetzen. Aber von Straab wäre ja nicht von Straab, wenn das Ding nicht komplett in die Hose gehen würde. Und zwar sind diese Virusbomben natürlich nicht top-notch, state-of-the-art, hochglanzpolierte, ewig gewartete Lieblingssammlerstücke, sondern das ist halt...
Die existieren ja schon seit genau. 10.000 Jahren.
Ja, die liegen da halt schon seit dem letzten Armageddon-Krieg Vorletzten, meine Güte. Und modern da so vor sich hin. Und dementsprechend ist halt auch der Zustand davon. Wahrscheinlich muss man sagen, zum Glück für den Rest dieser des Planeten und der menschlichen Bewohner. Denn natürlich von Straab lässt die Dinger natürlich nicht abfeuern. Während er an vorderster Front auf einer Mauer steht, um das Werk zu begutachten, sondern der sitzt natürlich schön in seinem hermetisch abgeriegelten Palast. Und nun ja, so lässt er halt diese steinalten Virusbomben, Sprengköpfe auf veraltete Raketensysteme montieren und abfeuern. Leider, oder wie gesagt, vielleicht auch zum Glück, funktioniert das nicht. Ein Großteil zündet gar nicht erst oder schlecht oder nur teilweise. Und so kann der Lebensfresser-Virus, der da, wo er denn gezündet wird, auch stark an Wirkungsfähigkeit oder Wirksamkeit verloren hat, bei weitem nicht den Schaden anrichten, den von Straab sich ausgemalt hat. Ne? Ja, wie gesagt, wahrscheinlich zum Glück für die menschliche Bevölkerung. Tausende von Orks fallen dem zwar zugrunde, aber nicht in der Masse, wie es erwünscht war. Daraufhin verliert Hermann von Straab den Willen, da an der Stelle weiterzumachen. Das bringt ja eh alles nichts und er zieht sich schmollend in seinen luxuriösen Führerbunker zurück.
Ach, Menno!
Ja. Um dort halt sich seiner eigenen Endzeitstimmung zu ergeben. Wahrscheinlich mit jede Menge Amasek und Huren.
Und aber zu Beginn erstmal weinend, wälzend auf dem Flukati.
Ja, natürlich. Ich meine, er hat ja alles gegeben.
Ne? Ja.
Kann er nichts für, dass er nur von inkompetenten Stümpern umgeben ist.
Die einfach so sterben. Ja. Natürlich,
ja.
Idioten.
Währenddessen, westlich von Armageddon Secundus, haben wir die Hafenstadt Hell's Reach, ja, also auch eine Makropole, riesengroß, aber an einem der Flüsse gelegen und ist halt ein fetter Umladehafen. Wird im dritten Armageddon-Krieg noch von sehr, sehr großer Bedeutung sein, denn einer unserer Lieblings-Weltraumkreuzritter wird dort die Verteidigung eines Tages organisieren, aber zu späterem Zeitpunkt mehr dazu. So, auch hier leistet die Bevölkerung der Makropole erbitterten Widerstand, nicht zuletzt inspiriert durch die erfolgreiche Verteidigung von Makropole Hades durch Yarik und seine zusammengewürfelte Verteidigungsstreitmacht. Hier haben wir eine auch hochorganisierte irreguläre Streitmacht aus Straßenbanden, aber auch den Arbeitern, die halt so einen großen Hafen, also es ist ja Warhammer, ne? Also muss ich halt vorstellen, der Hafen übertrifft natürlich alles, was wir uns hier vorstellen können. die halt dafür eingesetzt werden. Und so ist halt wirklich jeder Fußbreit Land, den die Orks für sich beanspruchen und gewinnen können, wird mit grünem Blut erkauft. Ja, an jede Straßenecke ist von irgendeiner Bande schwer verteidigt. So kommt es halt auch, dass umgebaute Öltanks kurzerhand hergenommen werden, um neben der Verteidigung einen Abzug der Zivilbevölkerung, die nicht gerade kämpfen kann, in irgendeiner Form zu gewährleisten. Wir haben nämlich auf hoher See haben wir Seetransporter, wir haben so große Schiffe, die halt als, wie nennt man das, Fluchtkutter, Kähne, wie auch immer.
Wie heißen denn diese Bontons, sag ich schon hier, diese, die durch den Hafen gezogen werden, also die selbst nicht fahrbar sind und dann abgeschleppt werden.
Halt so Riesendinger, wo halt die Zivilbevölkerung in irgendeiner Form Schutz suchen soll, während halt die Stadt mit und mit von den Orks geschleift wird. Und und so werden halt umgebaute Öltanks als so improvisierte Transporter für die Bevölkerung hergenommen, damit halt so mit und mit die Stadt evakuiert werden kann. Allerdings ist halt, ne, kennt man auch von der Titanic, habe ich letztens noch geguckt, kennt man es ja, es ist nie genug Platz auf irgendwelchen Rettungsbooten, deswegen müssen halt Hunderttausende, wenn nicht Millionen Menschen in der Stadt zurückbleiben und sich halt auf den nächsten Angriff der Grünhäute einrichten. Mit improvisierten Waffen, wie zum Beispiel, also die bauen sich halt, die verteidigen sich mit allem, was sie haben, ja. Und sehr zur Verwunderung der Orks haben Menschen halt auch hier und dort richtige, wirklich Selbstmordgene, ne, wenn es halt nicht anders geht. Und so werden halt auch Sprengwesten ausgegeben, Menschen sprengen sich inmitten von Orks in die Luft. Das hätten Orks den meisten Menschen gar nicht zugetraut. Auch zum Beispiel die Kranfahrer im Hafen werden halt in ihre Kräne eingeschweißt, also in ihre Kabinen. So liefern sich diese riesigen Ladekräne in Hell's Reach Schlachten in der Verteidigung gegen die Giganten, die halt mit und mit versuchen, den Hafen einzunehmen. Also es ist wirklich da nochmal eine Schlacht in der Schlacht von wirklich epischen Ausmaßen. Die Ork-Kommandeure staunen wirklich nicht schlecht. Ne? Die hätten nicht erlebt, gedacht, dass, wie heißen Menschen nochmal so abwertend von Orks? Die hatten doch irgendeinen Kacknamen für Menschen.
Unterschiedlich. Weichlinge gibt es da auch.
Ja, genau, Weichlinge zum Beispiel. Ne? Dass Weichlinge so einen harten, auch also selbst für Orks, harten Verteidigungskampf hinlegen können, spornt die Orks natürlich auf der einen Seite noch mehr an, auf der anderen Seite sind die Kommandeure der Orks ja von Gatskull so eingepeitscht, ne, dass die halt nicht komplett kopflos reagieren sollen. Und so macht sich die ein oder andere Frage durchaus breit, ob es überhaupt noch Sinn macht, diese Makropole unter den Verlusten, die da hinnehmen müssen, überhaupt noch einzunehmen. Der Sieg, daraufhin wird sich halt verständigt, dass der Sieg halt nicht unbedingt durch Stiefel am Boden gebracht wird. Und so kommt es, dass die Orks einen gigantischen, gewaltigen Psi-Angriff durch ihre versammelten Weird Boys durchführen, der halt im Prinzip den Verstand der Menschen da, die da noch in Hell's Reach sitzen, bricht und letztendlich pulverisiert. Damit ist
zum
auch
Platzen zu Platzen,
ne,
zu bringen.
Also
plopp.
Wie wir ja alle wissen, Orks sind unheimlich psi-begabt und also da wird nicht nur ein Kopf geplatzt sein hier und dort.
Oh nein. Wahrscheinlich auch nicht nur Menschen.
Ja.
Definitiv nicht nur Menschen.
Dadurch ist halt nicht nur der Verstand und der Wille zur Verteidigung, sondern die Verteidigung selbst in Hell's Reach gebrochen. Und das öffnet den Orks den Weg in die Stadt.
Voll und ganz. So, und jetzt kommt mal ein kurzer kleiner Einwurf, weil just eben gerade vor 2 Minuten habe ich eine eBay-Auktion gewonnen. Yeah. Da habe ich so ein bisschen drauf geschielt und ist auch passt zum Thema, kann ich ja sagen. Ich habe gerade für 55 Euro, super cool, 5 uralte Warbikes geschossen.
Geil.
Einen alten Warbuggy, 16 Plastik-Orks, die erbt mein Sohnemann. Und dann ist da noch dabei hier der Doc Grotznik aus Metall, ein MacBoy aus Metall, ein Chefboss aus Metall, ein Killerbot aus Metall und vor allem, und das ist das i-Tüpfelchen, ein Warhammer 40k Epic Ork-Gagant.
Nice.
Ohne Arme zwar, aber richtig geil. Und ich bin nämlich gerade am Überlegen gewesen, ich habe ja für Legions Imperialis habe ich ja eine kleine Titanenlegion und kann man ja noch ausbauen, etc., etc. Ob man dann mal so mit irgendwelchen Datasheets rumexperimentiert und Ork Titan baut, um halt auf der Ebene mal gegeneinander zu zocken. Ja, und jetzt habe ich tatsächlich schon, ich glaube, mit dem habe ich jetzt einen kleinen und 2 große Ork-Giganten. Richtig lustig.
Nice. Was hast du ausgegeben? Du Schnäppchen.
55 Euro.
Sauber.
Das ist richtig, richtig gut. Und vor allem 5 alte Ork-Biker mit diesen Kniften links und rechts.
Mega gut.
Mega cool.
Und diesen Mongolen-Helmen quasi mit dem Stachel am Kopf.
Ja, hier einen vollständigen Ork-Giganten, den kriegst du sonst bei eBay für, was war das, 150 Euro oder so?
Sauber.
Nice. Und so ein Killerbot aus Metall, die gibt es auch immer nur für 30 Euro. Oh, das ist jetzt mal eine coole Abrundung.
Man muss nice. Auch mal Glück haben.
Gut. Ja, voll. Und ich bin ja, habe ich ja glaube ich auch schon mal in irgendeiner Folge mal erwähnt, dass ich ein großer eBay-Jäger bin. Der ein oder anderen Folge.
Ja, man muss halt einfach Zeit haben, ne? eBay, das ist ja der Schlüssel, ne? Zeit und nicht zu,
ja,
nicht zu
hektisch. Ja.
Ja, und Glück schadet auch.
Nee, eben genau. In letzter Zeit habe ich da auch ein paar Auktionen gehabt, die sind dann an mir vorbeigelaufen und dann Pech gehabt. Da waren auch 1-2 Ork-Geschichten dabei, aber was soll's. Ja. Kommen wir jetzt nun zu einem großen Schachspiel. Nachdem ich eben das Pokern gewonnen habe, kommen wir jetzt zu einem Schachspiel. Und zwar, der Kriegsherr himself, ganz cool, traf an der Makropole Hades ein. Und zwar hat sich dort halt durch seinen Buschfunk, durch seine Horden hindurch, bis zu ihm ist es natürlich durchgedrungen, dass es da eine unfassbar hartnäckige Verteidigung gibt. Und egal, was er auch auf der Ferne für Taktiken empfohlen hat, da kam nichts, aber auch so gar nichts seitens der Orks durch. Und das, obwohl die schon zu diesem Zeitpunkt so mit ziemlich jeder Härte dagegen vorgegangen sind. Und on top hatten die horrende Verluste dabei. So, und nun versuchte er sein Glück, beziehungsweise dachte sich, okay, dann muss ich das jetzt mal, ne, wenn man es nicht immer selber machen muss. Und er ließ nun sich ebenfalls alle möglichen Strategien einfallen, die möglichst schnell umgesetzt werden sollten. Unter anderem sowas wie irgendwelche Elite-Ork-Kommandos, die quasi Fallschirm oder Antigraf oder was auch immer, Sprungdüsen, die sollten halt auf die Türme der Makropole landen und dort halt Sabotageaktionen durchführen und die Stadt von innen öffnen. Er versuchte es mit gewaltigen Belagerungswaffen, die explizit noch für den Sturm auf die Makropole Hades gebaut wurden. Er holte sich sogar seine in der Rückhand sich befindlichen Ork-Giganten mit teilweise Erdbeben und Zerrüttungsmaschinen und Abrissbirnen ranfahren an die Makropole, um das irgendwie durchzukommen. Aber jeder dieser Maßnahmen wurde gegen irgendeine Gegenmaßnahme ausgeschaltet. Und weiterhin, selbst obwohl er vor Ort war, haben die Orks ohne Ende Verluste geerntet. Ja, und wer ist natürlich der Verteidiger dieser Hades-Makropole? Nicht niemand anderes als Kommissar Jarek. Und dem fiel so ziemlich alles halt als Gegenmaßnahmen ein. Um halt zum Beispiel die Infiltratoren zu bekämpfen, hatte er sich ja im Vorfeld mit den teilweise entweder Untermakropolen-Gangs zusammengetan oder aber mit Wartungsmannschaften, die sonst halt die Kanalisation von der Makropole halt beaufsichtigen, die hat er ausgestattet und indoktriniert und auf den Imperator eingeschworen, und alle haben sie halt an einem Strang gearbeitet und haben dann halt die Kommandos einen nach den anderen zu Fall gebracht. Keiner überlebte. Und oder sorgte selbst dafür, mit Hilfe dieser Wartungsmannschaft, die natürlich die Kanäle am besten kannten, kamen die auf einmal unter irgendwelchen Kriegsmaschinen der Orks unten aus den Tunneln raus und führten Sabotageaktionen durch. Oder, wie auch schon in Hell's Reach im Hafen stattgefunden, gab es tatsächlich auch Selbstmordattentäter. Teilweise irgendwelche Makropolarbeiter, irgendwelche Vorstadtbürohengste, die sich auf einmal eine Sprengstoffweste umschnallten, um ihre liebe Familie zu retten, und warfen sich in die Orkhorn oder um halt die Belagerungswaffen der Orks zu zerstören. Egal wie und was Gazgul unternahm, es hat nichts funktioniert. Parallel, und jetzt wird es nämlich interessant, trafen endlich imperiale Verstärkung ein. Ja, das Blatt wendet sich. Nein, natürlich noch nicht. Aber während die Belagerung von Hades andauerte, stürmten natürlich noch weitere Ork-Horden von Hell's Reach aus zum Beispiel oder von Infernus aus nach Süden in Richtung der Makropole Acheron. Und Acheron war so ziemlich die letzte große Bastion des menschlichen Widerstands auf dem Planeten. Und als sie nun diese Orkhorden am Horizont sahen, Orkhorden am Horizont, meine Güte, wappneten sie sich auf den bevorstehenden Angriff.
Genau. Denn ja, die, man muss sich ja vorstellen, die Verteidiger der Makropole sitzen da in ihren Verteidigungsanlagen, Gräben, Redouten, Sappen, alles Mögliche, ja, Schanzen. Und
Sappen, das Wort habe ich auch lange nicht gehört.
Ist schön,
Ich liebe
ne?
das Wort.
Ja,
Ja,
wird viel zu selten eingesetzt.
Ja, ich versuche es morgen mal bei meinen Patienten.
Und
raus aus den Sappen.
Ja, und die beobachten von dort halt aus, wie halt die grüne Flut sich langsam, aber unaufhaltsam auf ihre Stellung ja, dahin wälzt. Ja. Die einzige Unterstützung, die die von ihrem weisen Anführer und Gouverneur erhalten, sind ein paar warme Worte. Also der über Vox lässt von Straub halt vermitteln: Ja, ihr schafft das schon, ne, das macht ihr gut, ne, ihr seid die letzte Bastion der Menschheit, bla bla bla. Ich wäre ja gern bei euch, meine Kinder, aber leider sind hier wichtige Geschäfte in meinem sicheren Luxusbunker. Muss ich ja auch noch hier machen, aber ne, gebt euer Letztes. Es ist besser für den Imperator zu sterben, als für sich selbst zu leben, bla bla bla. Man kennt es. Und eine Handvoll seiner Leibgarde, ja, zwei, vier Hände voll, genau, seiner Leibgarde, aber auch nur die, die er nicht mag. Also da wurden noch im letzten Moment ein paar Leute aus dem Bunker rausgeschmissen, und ja, die dürfen sich dann mit von den Orks schlachten lassen. Besagte Orks stürmen daraufhin vor und ja, überrennen halt die äußeren Verteidigungsringe und fangen halt daraufhin mit der Belagerung des Stadtkerns an. Der Anführer der Makropole weigert sich im Gegensatz zur Makropole, welcher war das? Hades?
Infernus.
Infernus. Also im Gegensatz zum ja, Befehlshaber der Makropole Infernus weigert sich der Befehlshaber von Acheron zu kapitulieren. Ich meine, was soll es auch bringen, ne? Das ist ja nicht so, als hätte man da einen wohlwollenden Gegner, der einen dann mit Waffen abziehen lässt. Ne? Nee. Das wäre ja.
Naja, also sagst du so, ich kann mir fast vorstellen, auch wenn die natürlich nicht wirklich irgendwas von, also in der Literatur taucht nichts davon auf, dass irgendeine Art von Unterhändler der Orks ankam. Aber man kann ja unter Ork-Herrschaft leben. Also es ist nicht so, dass die wirklich alles abschlachten, wie jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Chaos-Dämonen oder so, oder Tyranniden oder Necrons. Also da gibt es ja genügend Völker, die das ganz dramatisch machen. Aber ich möchte, glaube ich, trotzdem nicht unter einer Ork-Herrschaft leben.
Nee, also man kann unter einer Ork-Herrschaft leben, aber wirklich nicht gut und wahrscheinlich auch nicht lange. Wenn man Lust hat auf Sklaverei und im Zweifelsfall als Proviant zu enden, dann ist so eine Ork-Herrschaft genau und, das Richtige für einen.
Genau, und on top für alle da draußen, die sich auch irgendwie so das Leben unter Orks, okay, als Sklave ist ja schon unangenehm genug. Aber erinnert euch an die glorreiche, also in meinen Augen, glorreiche Folge von Dennis und mir, die über die Squigs.
Ja.
Wenn Orks da sind, gibt es Squigs und es gibt so unfassbar unangenehme Squigs. Und wenn du da irgendwelche komischen kleinen fliegenden Bälle hast, die dann dich beißen und fressen wollen oder was auch immer.
Ja.
Weil das ist nun mal in der Genetik der Orks veranlagt, dass die Sporen genau sowas erzeugen und da möchtest du in der Nähe nicht leben. Definitiv nicht.
Ja.
Nee.
Plus, on top nochmal dazu, da kommen wir aber auch gleich nochmal zu, den Orks gehen parallel halt auch die Vorräte aus. Ne? Und
Ja,
wie gesagt, ne, so als Proviant, Ork-Proviant, lebt es sich halt auch nicht besonders gut und sicher.
Und lang.
Ja. Nun ja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, der Oberbefehlshaber von Hive Acheron hält eine Braveheart-mäßige, aufpeitschende, zutiefst inspirierende Rede an seine Verteidiger, um Moral und Kampfgeist zu stärken. Und so wird sich halt auf das Eintreffen der Orks vorbereitet, allerdings leider vergebens. Denn die Orks stürmen in die Makropole und fangen halt mit den großen Schlachten an, als doch plötzlich riesige Explosionen, die grüne Flut zum Stehen bringen. Die Orks verdutzt, gucken sich um, wissen nicht, wie ihnen geschieht. Überall fliegt irgendwelches Ork-Gerät durch die Gegend, ne? Irgendwelche klapprigen Buggies, Killercans werden zerrissen. Und was die Orks da trifft, ist Deus Ex Machina, ein Orbitalbombardement. Auch die schockierten Verteidiger der Stadtmakropole erleben sowas zum ersten Mal. Friendly Fire ist bei sowas leider nicht so ganz auszuschließen, aber es geht ja nur mal um das höhere Ziel. In erster Linie imperiales Material, / Stadt, ne, zu retten, weil Planet kann man retten und wiederbevölkern. Menschen sind Verfügungsmasse. Füllt sich der Himmel über Armageddon mit imperialer Navy. Ja, großes Fluggerät bricht durch aus der Leere und den Orbit des Planeten halt in den Himmel und Thunderhawks speien Astartes direkt vor die Orks und die Engel des Imperators fangen mit ihrem blutigen Handwerk an. Endlich fühlen sich die Bewohner des Planeten in ihren Hilferufen erhört. Und so kommt der Ork-Vorstoß mit und mit wirklich zum Stehen. Und nicht nur zum Stehen, sondern die Orks werden zum Zurückweichen gezwungen. Denn Space Marines in Servorüstung rücken vor und hacken alles da nieder, was sein hässliches Xenos-Antlitz auf diesem Planeten emporzurecken wagt. Die sterblichen Verteidiger der Makropole eilen erfüllt von neuem Eifer und um einmal Seite an Seite mit den Todesengeln des Imperators zu kämpfen, den Astartes zur Seite Und zum ersten Mal im Krieg gegen die Orks erleiden die Orks hier eine vernichtende Niederlage. Und die Verteidiger von Armageddon kriegen das erste Mal so etwas wie einen Sieg zum Schmecken.
Ganz genau. Nachdem die Orks massiv zurückgeschlagen wurden, errichten die Space Marines natürlich super schnell eine Operationsbasis, halt in typischer schneller Manier. Und nichtsdestotrotz, obwohl Space Marines da auftauchen, wettert der Gouverneur Hermann von Straab rum und protestiert gegen die Einmischung der Space Marines. Also dazu gehören schon Eier. Also ich glaube, Hermann von Straab ist tatsächlich ein sehr tougher Mensch.
Er ist ein Vollidiot.
Und ein Vollidiot um 30 und glaubt immer noch alles unter Kontrolle zu haben. Naja.
Das ist mein Planet. Ich habe hier das Sagen.
Und hier kommt keiner rein. Und nee, das ist.
Wer hat diesen Monstrositäten befohlen, ihren Fuß auf meinen Planeten zu setzen? Gerade war ich dabei, mit meinem Kraft meines Genies die Verteidigung aufzubauen, endlich die Falle zuschnappen zu lassen.
Ja. Man kann es sich vorstellen.
Oh Mann. Ja, und ich wüsste auch nicht eine einzige Situation, sei es Geschichte oder Fantasieprodukte in Form von Filmen und Büchern, das so ein Wettern zu einem Erfolg geführt hat und die Retter gingen. Nein, es wäre tatsächlich witzig, wenn ich jetzt gesagt hätte, und zwar der Oberbefehlshaber der Blood Angels oder auch vor Ort der Streitkräfte Astartes, Commander Luis Dante.
Niemand geringerer.
Wenn der jetzt gesagt hat, okay, gut,
ja, Hermann, gut, dann
weiß ich Bescheid. Dann bis denn. Ich glaube, das wäre witzig gewesen. Naja, aber kommt ja nicht sowas zustande. Jedenfalls ordnete Luis, also für Freunde Luis, für euch da draußen Dante.
Lutz.
Ordnete es an, dass von Straab unter Hausarrest in seinem Luxusbunker gestellt werden sollte und dann nicht sofort hingerichtet wird. Das hatten wir auch in der Kommissarfolge. Der soll natürlich nämlich exemplarisch vorgeführt werden vom Adeptus Arbitus, um dann halt einmal wegen der Fahrlässigkeit, wegen Attentats versuchen, um halt damals noch den Gouverneursposten zu ergattern und Mord an zig Menschen, nicht händisch, aber durch seine Befehle, deswegen soll er verurteilt werden.
Stell dir mal vor, natürlich, die landen da irgendwie, ne, Dante erstmal über Vox wahrscheinlich, irgendwie hat er wahrscheinlich nicht die Zeit, da irgendwie persönlich vorstellig zu werden, so, ne, hier von Straab ist da am Geifern und schreit und bla bla bla. Also ja, alles schön und gut, hier spricht Lord Commander Dante mit sofortigem Befehl, Kraft meiner Autorität übernehme ich sofort den Oberbefehl über alle imperialen Truppen. Ach übrigens, hiermit wird von Straab schon mal pro forma zum Tode verurteilt. Bla, bla, bla.
Aber ich glaube, ich habe jetzt auch letztens gerade erst wieder irgendwo das aufgeschnappt. Der Tod und solche Sachen, das ist ja gar nicht mal so das Beste, was man mit solchen Leuten machen kann. Ich glaube, bei wem war das denn? Ich glaube, ach, weiß ich nicht. Also ich habe mich ja schon damals mal mit der Arco-Flagellation beschäftigt.
Oh, Beste.
Voll. Und ich hatte ja damals ja auch bei Inquisito 28 auch einen Arco-Flagellanten.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gern wärst du ein Arco-Flagellant?
0%. Aber das, was jetzt kommt, sogar Minusprozente. Und zwar die Schwestern der Stille, sag ich schon, die Sinister da, die haben tatsächlich eine Art der Bestrafung am Start, die noch deutlich heftiger ist. Und zwar kennst du diese Geißelmaschinen,
ja,
diese offenen Läufer.
Die Penitent Engine.
Ich glaube, die da drin sitzen, das sind diejenigen, die sogar noch viel schlimmer alles erleben. Und die sind nonstop unter Schmerzen und unter Pein und Also Akkulagellation, das ist, da kannst du ja ausgeschaltet werden und irgendwann drehst du halt durch oder irgendwas dergleichen.
Was du gerade ansprichst, die Modell, die Bausätze davon sind übrigens fantastisch. Da, die sind so voll mit geil. Hast du schon mal einen irgendwie, hast du davon einen oder hast du die mal
in der Hand gehabt? Nein, nein. Ja, es ist tatsächlich eine Streitmacht, die mich null anbockt.
Ich habe mir mal Penitent Engines geholt, einfach um Bits für kranke Umbauten zu haben. Ne? Da sind drei Läufer drin in der Box. Du hast halt dreimal Beine, zig verschiedene Arme, dann zig verschiedene Torsi, ich glaube drei verschiedene Torsi für die Dinger selber, dann irgendwelche verrückten, einmal so eine eiserne Jungfrau, die zugeklappt ist, ganz viele irgendwelche funky Spritzen, die da irgendwie reingeben für irgendwelche Stimulantien oder auch Gift oder Schmerzmittel oder Antischmerzmittel oder was auch immer. Da kann man so viel geilen Kram
draus machen. Menge Spaß.
Ja, da habe ich meine für Killteam meine Ogrin Servitoren, diese Kampfservitoren fürs Tyrant's Legion Kill Team ganz viel mit umgebaut. Also fantastisches
Ereignet sich. Ja, cool. Wusste ich gar nicht, dass die halt so krass umfangreich sind. Ja. Also ich kenne die Maschinen, ist ein geiler Anblick, aber als ich dann halt die Geschichte dahinter gehört habe, dachte ich mir, okay, da möchtest du nie drin landen. Auf keinen Fall. Ich glaube, ich weiß jetzt noch den Namen von meinem Akku-Flagellan. Lethe 7.
Sehr schön.
Ja. Aber zurück zum Thema. Also nachdem hier Dingenskirchen eigentlich Hermann von Straub zurück ins Arrest geschickt werden sollte, damit man später aus ihm halt muntere Sachen machen kann, da hat er sich natürlich gegen geweigert und hat seine Verbindung nochmal spielen lassen und hat versucht, seinem Schicksal zu entkommen und hat sich auf einen Speeder geworfen. Irgendwann später wurde das Wrack aufgefunden von dem Speeder. Aber seine Leiche ist verschwunden. Keine Ahnung, was aus dem geworden ist.
Der hat sich auf den Bahamas eine Insel gekauft und hat sich Jeffrey Epstein genannt und dann da Partys veranstaltet.
Ach ja, okay, dann, ja. Okay. Weiß ich nicht, Digga. aber keine Ahnung, stimmt, über den weiß man halt so wirklich nicht, was daraus geworden ist. Aber egal, das so als Randnotiz, was aus Hermann geworden ist. Was macht denn Sebastian in der Zwischenzeit? Sebastian verteidigt, also Jarek, verteidigt tapfer seine Hades-Makropole. Auf der einen Seite lässt er Gutskull echt daran frustriert, also lässt er ihn frustrieren. Auf der anderen Seite findet das Gutskull auch irgendwie cool. Weil er hat da auf einmal jemanden, mit dem er sich wirklich messen kann. Alle anderen waren bislang nur eher so eine Randnotiz als Gegner. Und da hat er jetzt einfach mal das Gefühl, dass er fast einen auf Augenhöhe so ein bisschen hat. Um mal trotzdem das Blatt zu wenden, sammelt er aus allen möglichen Himmelsrichtungen rumstreunende Orks und hoffte sie nun geballt zu einer weiteren großen Streitkraft aufzubauen, um halt Hades endgültig zu brechen. Und ist da halt gut zugange. Währenddessen die Verteidiger von Hades selbst, die kriegen nirgendwo Verstärkung her und auch denen gehen Lebensmittel und Co. aus. Zu Beginn des Kriegs hatte Jarek Nachschublieferungen clevererweise gen Norden verfrachtet, die jetzt nochmal per Shuttle-Service wieder reingeholt werden konnten. Das reichte aber jetzt nicht, um die Bevölkerung so wirklich adäquat am Leben zu erhalten. Parallel hat er natürlich mit seinen Botschaften und seiner Art und Weise, also Kommissare wissen ja, die Propagandamaschine extrem gut einzusetzen und macht Spruchbänder und so weiter und so fort. Auch das übrigens in dem Buch Necropolis, alles cool zu beobachten. Hm. Also es ist auch tatsächlich aus der Gaunt's Ghost-Reihe, muss ich sagen, mein Lieblingsbuch.
Okay.
Habe ich, glaube ich, selber schon irre häufig gelesen und auch, was heißt gelesen, aber ganz häufig auch Hörbuch, einfach so beim Malen und Basteln, das ist irgendwie cool. Mhm. Jedenfalls hält er die Leute bei der Stange mit tapferen Reden, aber trotzdem verbreitet sich das Gefühl des drohenden Untergangs und natürlich beschleicht sie alle die Furcht. Jetzt ist natürlich, was kann jetzt nur noch passieren? Was ist denn da in Aussicht?
Ja, Sieg tatsächlich. auch wenn es gerade nach einer düsteren Stunde aussieht, hat Lord Commander Dante, wir kennen und lieben ihn, ich packe meinen Dante-Umbau hier mal später dann in die Slideshow. Haha.
Cool, ja, gute Idee.
Der hat nämlich eine Idee, wie er das Blatt endgültig wenden kann und beschließt sich, ein gewagtes Manöver durchzuführen. Und zwar ganz in alter Blood Angels Legion Manier beschließt er, mit seinen Truppen die Thunderhawks zu besteigen und hinter den feindlichen Linien zu landen und einen Enthauptungsschlag durchzuführen. Das macht er auch. In Space Marine Armee ein extra heroischer Angriff und Auftritt dort. Orks fallen unter den Astartes-Klingen wie Weizen bei der Ernte, um da mal so eine Allegorie zu bemühen. Aber dummerweise hat sich Dante ein wenig verkalkuliert, denn der, für den er eigentlich da ist, ist zurzeit nicht da. Der ist leider abkömmlich. Gazgul ist nämlich an der Front und nicht da, wo Dante dachte, dass er wäre. Nichtsdestotrotz ist der Angriff der Space Marines verheerend und der Speerspitze der Orks kann so ein verheerender Schlag zugefügt werden. Währenddessen tobt die Rückeroberung von Tartarus und dort trifft man wieder auf gewaltige Streitkräfte der Orks und halt auch alles, was an imperialen Truppen zusammengezogen werden konnte, trifft dort aufeinander und in der Stadt entbrennt ein gar blutig Gemetzel. Mit die härtesten Kämpfe dieses ganzen Krieges finden hier eigentlich statt. Wären es nicht Astartes, wenn sie nicht schaffen würden, die Orks im Inneren der Makropole immer mehr unter Druck zu setzen. Und die Orks versuchen wiederum immer wieder auszubrechen oder durchzubrechen, werden aber immer wieder blutig zurückgeschlagen. Und wie vorhin schon angekündigt, den Orks gehen halt parallel Nahrung und Munition aus. Ich meine, Nahrung ist eine Sache, das kannst du halt improvisieren, ne? Das, was man so unterwegs so finden kann an Menschen. Und Orks sind, ich gehe mal davon aus, Orks werden auch Kannibalen sein, wenn es nicht anders geht.
Logo.
Ja, ne? Wenn man die Zeit hat, isst man halt den Nebenmann. Ne? Jeder isst so viel er kann, zur Not auch seinen Nebenmann. Und neben Ork. Oder halt die ganzen Sklaven, die unterwegs eingepackt wurden. Aber egal, wie sehr man daran glaubt, dass so eine Waffe schießen sollte, wenn die Munition aus ist, ist nun mal die Munition aus. Und und so bleibt den Orks halt nichts anderes übrig, als sich dann mit allem, was sonst noch so rumliegt. Ne? Und wenn es halt Messer, Steine, irgendwelche Munierungen, Armierungen, Rohre oder sonst was sind, zu erwehren. Und schließlich wird so die Ork-Armee aufgerieben und bis auf die letzte Grünhaut ausgelöscht. Das Gerücht verbreitet sich daraufhin, Gaskul selbst sei gefallen. Und zwar heißt es, eine Boltergranate hätte ihn halt am Kopf erwischt und das bionisierte Gehirn aus selbigem rausgeblasen. Allerdings wurde seine Leiche nie gefunden. Und ja, wie wir alle wissen, der existiert auch heute noch im Warhammer-Kanon und ist alive and kicking, wie der Engländer so sagt. Der ist halt jetzt erstmal weg. Und so endet der Krieg erstmal hier für Gaskul.
Genau. Das war nämlich so das letzte Großaufbäumen. Überall sind natürlich Orks noch so in kleineren Grüppchen vorhanden. Aber mit dem Fall von Tartarus und dem vermeintlichen Verlust des Anführers, des Warg, war der Zweite Krieg um Armageddon praktisch beendet. Die Orks hatten natürlich jetzt per Gerüchteküche mitbekommen, Anführer ist irgendwie weg und nicht mehr auffindbar, er peitscht uns nicht mehr voran. Und über die Hälfte ihrer zu Beginn existierenden Streitmacht existieren nicht mehr. Die überlebenden Orks, auch überall verteilt, in kleineren Grüppchen, wie gesagt, auf Armageddon Primus und Secundus, also auf beiden Seiten, also für das Hirn, die Makropole Tartarus war quasi die letzte Bastion auf Armageddon Primus, die von den Orks komplett gehalten wurde. Zogen sich halt überall die Orks zurück. Und der einzige Ort, der überhaupt in irgendeiner Hinsicht sie vor auch den, der mittlerweile mit der Lufthoheit des Imperiums davor irgendwie schützen lässt, sind die äquatorialen Dschungel. Und dorthin strömen nun die überlebenden Orks, wo sie tatsächlich aufgrund der nicht vorhandenen Technik da drin, und die waren ja schon am Limit, was vorher ihre Technik angeht, sind sie so ein bisschen verwildert tatsächlich. Das gibt da nachher tatsächlich richtige Wildorg-Stämme in den äquatorialen Dschungeln. Aber ich greife voraus. Jedenfalls, alle werden zurückgedrängt und mit der Rückeroberung von Tartarus durch die imperialen Streitkräfte war der Sieg des Imperiums endgültig gesichert und Armageddon blieb in der Hand der Menschen. Natürlich gab es überall noch einiges zum Aufräumen und um den Krieg im Norden natürlich nochmal zu beschreiben, wie er überhaupt so gut vorangebracht wurde, sage ich jetzt mal, seitens des Imperiums. Das hat nur einen ganz besonderen Aspekt, und zwar gab es einen Inquisitor, Horst, vom Ordo Xenos.
Der Horst.
Der ist nämlich Horst, genau. Der Horst ist im Norden gelandet und der hat einfach mal, nachdem die auch Warpstürme abgeflaut sind und er natürlich auch die Nachrichten bekommen hatte, parallel waren jetzt auch schon die Space Marines auf Armageddon Secundus am Kämpfen, der kam vorbei mit einem Kontingent, großen Kontingent von Söldner-Squads.
Geil.
Squads, für die da draußen, das sind die Leagues of Wotan, also quasi 40k-Zwerge.
Ja, aber früher, zu der Zeit, sahen die ja noch richtig geil aus, mit Skibrillen.
Ja. Jetzt haben sie zwar auch Skibrillen, aber die ganze Rüstung rundherum ist gleich mal irgendwie, weiß ich nicht, also als ob jeder 10 cm dicke Brustplatten trägt. Finde ich ein bisschen überladen.
Also die haben zum Teil, finde ich, irgendwie ganz geile Modelle, aber ich mochte die alten Squads, mochte ich richtig gern. Die sahen halt alle aus wie so bärtige Mechaniker mit Skibrillen und so geilen Armaplast-Rüstungen hatten die ja. So Westen hatten
die halt. Ja, ich fand die auch ganz schick. Das waren ja noch alles richtige Metallfiguren. Mhm.
Habe ich. Ich habe einen ganz alten Squad.
Ach. Okay. Ja, jedenfalls, woher stammen die jetzt auf einmal? Genau, der Horst war nämlich auf der Minenwelt Golgotha im Einsatz. Das ist ein Planet, der von den Ligen von Wotan kontrolliert wird. Und dort hat er sich quasi so dermaßen behauptet, dass die Leagues of Wotan ihm nicht die Treue geschworen haben, aber ihm reichlich Unterstützung zukommen ließen. Und somit ging es dann halt mit diesen Leagues of Wotan auf Armageddon Primus richtig rund. Und zwar, die Leagues of Wotan wahrscheinlich haben schon immer auch so einen leichten Hang gegen Orks gehabt.
Klar.
Und auf jeden Fall. und landeten tatsächlich mit ihren Landfestungen. Das sind, ich weiß gar nicht, ob das sind das laufende Landfestungen oder fahrende Landfestungen.
Soweit ich weiß, fahren die.
Weiß ich gar nicht.
Ich habe mir die, auch noch von damals aus Epic, gibt es da Modelle von und die sehen halt wirklich aus wie so Bogen auf so Selbstfahrerfetten.
Okay.
Sind cool, mit so auch so Türmchen oben drauf und so.
Ja, ich hätte jetzt auch am ehesten in die Richtung getippt, weil auch jedes andere Fahrzeug, glaube ich, bei 40k ist ja auch irgendein Fahrzeug, also fahrend, nicht laufend.
Ja. Es gibt ja diese Leviathane, also die, Behemoth heißt das Ding, was ja aussieht wie so ein riesiger Koffer im Prinzip mit einer großen Kanone drin und so Ketten unten drunter auf imperialer Seite. Und ich glaube, diese Landfestungen sind das Squad-Äquivalent dazu. Vielleicht basieren die sogar auf den gleichen STLs und sind dann nur weiterentwickelt worden oder so.
Das kann
ja Wild sein. Guess, ja. Aber die Teile finde ich cool. Sehr, sehr oldschool.
Ja. Und mit denen fahren sie jetzt halt die Orks, machen die Orks platt und schießen parallel natürlich immer schön auf die fliehenden Ork-Horden. Und jedenfalls räumen die gehörig dort im Norden auf.
Wundervoll. Ja, und so kann schließlich eine imperiale Entsatzstreitmacht nach Norden zur Hades-Mikropole, Makropole entsandt werden. Unter diesen Entsatzstreitmacht-Truppen befinden sich Space Marines von 3 Space Marine-Orden. Und zwar wirklich de haute volée, würde der Aachener sagen. Also wirklich Hochkaräter. erste Gründungslegionen, ja, also Blood Angels hatten wir vorhin schon. Und es sind noch Ultramarines und Salamanders dabei. Also das haben wir hier und da ja schon mal anklingen lassen, ne? Es ist schon immer was Besonderes, wenn Space Marines da dabei sind. Aber wenn es halt, wenn es Legionen sind, das ist immer noch mal was ganz anderes, ne? Auch innerhalb der Hierarchie von Space Marine Orden untereinander haben ältere Gründungen immer mehr Gewicht. Und hier haben wir 3 erste Gründungsorden. Das ist schon ganz was Besonderes für Armageddon, ne? Also die ganze Prominenz ist vorhanden. Davon werden halt Kontingente nach Armageddon geschickt. Leider kommen die etwas zu spät, denn kurz vorher kann die Makropole dann doch von Orks überrannt werden. Nur wenige Menschen in Hades überleben die ganze Kiste. Unter anderem der schwer verletzte Kommissar Jarik, der inmitten eines Berges toter, erschlagener, zerrissener, erschossener Orks von seinen Astartes-Rettern geborgen werden kann. Im Westen trifft währenddessen eine Welle orkischer Verstärkung ein, in der Hoffnung, Tartarus zurückzuerobern und den erneuten imperialen Widerstand zu brechen. Zu spät. Die imperialen Streitkräfte, die westlichen Regionen verteidigen, waren bereits durch die Kämpfe geschwächt, wurden leicht überwältigt. Gutskull, der offenbar von den Toten zurückgekehrt war, führte in diesen letzten Stunden verzweifelt den Versuch der Orks an, den Planeten dann doch nochmal zu erobern. Aber, ja, wie gesagt, es ist schon zu viel kaputt. Die Offensive der Grünen heute durchbricht erfolgreich die imperialen Verteidigungsanlagen entlang des Skeletusfluss. Finde ich auch geil. Ne? Also hier dieses Styx ist ja auch Totenreich, Skeletus und so weiter.
Ja, Skeletus, Diabolus. Ja,
richtig, da macht man gerne Urlaub.
Geht so. So. Aschewüsten und Todesflüsse.
Das ist so ein bisschen wie an der Mosel.
Und hier und da, ne, dann tritt mal der Fluss übers Ufer und schwemmt einfach mal einen Bunker mit Virusbomben frei. Ja. Hey, das ist ein Urlaub.
Also zeitweise glauben die Orks, sie könnten das Blatt dann doch nochmal wenden und doch als Sieger den Planeten an sich reißen, aber durch beherzte Offensiven und konzentrierte Nadelstichangriffe der Space Marines können die Orks zurückgedrängt und schließlich geschlagen geschlagen werden. Die Orks erleiden schließlich so hohe Verluste, dass sie sich auf ihre neu gebastelten Raumschiffe, die sie ja aus den geschleiften Makropolen da rausgebrochen haben quasi, zurückziehen müssen und aus dem System fliehen. Und so endet der zweite Krieg um Armageddon.
Yay! Geschafft. Mit einem Paukenschlag.
Yeah. Das war ein guter Krieg. Wie gesagt, sehr viel Nostalgie für mich. Fand ich schön.
Ja, auf jeden Fall. Das übrigens, wollte ich auch schon fast gesagt haben, das merkt man auch bei dem Auftritt der Legionen, die damit, also ehemaligen Legionen, dass die halt mit dem Star-Ensemble da auftauchten. Das liegt tatsächlich auch noch in der Geschichte, der Armageddon-Geschichte himself. Also das ist ja nun die, ich sag mal, erste richtig große nach Rogue Trader, die ja erfunden wurde. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es einfach auch noch nicht diese Fülle an Space Marine Orden, die es ja heute natürlich gibt. Und da kann man natürlich dann auch nochmal so richtig die coolen Oldschool-Jungs präsentieren. Mhm. Und das ist richtig, das ist Games Workshop Zeitgeschichte, was wir hier gerade mal euch in die Ohren geballert haben.
Ja, das ist.
Ist cool.
Das ist mein Einstieg. Und jetzt überleg mal.
Und noch dazu jetzt parallel, während dieser Aufnahme habt ihr mitbekommen, dass Nico sogar noch richtig coole Oldschool-Metallfiguren bei eBay geschossen hat. Also, wie geil ist das denn? Ich freue mich tatsächlich ein bisschen
darüber. Ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich alten Zinn in die Hände bekomme. Ne? Liebe Grüße gehen an der Stelle raus an den lieben Zigor. Guckt euch nochmal seine Sachen an. Der hat ja auch ganz viel Oldschool-Armee am Stissel.
Ja, ich bin auch echt gespannt, wenn ich mal die Ork-Meute aufgebaut habe, wie viel Metall da drin ist. Also egal, ob ich am Verlieren bin oder nicht, ich kann den Gegner bewerfen und ich gewinne am Ende doch.
Ja. So gewinnen Orks das immer. Einfach ich glaube, das war's. Das war doch das alte Ork-Sprichwort, ne?
Ja. Das Gatsko hat ja auch gewonnen. Der hat sich nur zurückgezogen.
Genau. Der hat nur geworfen.
Kommen wir zur Playlist.
Ja, wenn ihr euch fragt, was hier die ganze Zeit im Hintergrund so vielleicht leicht am Kratzen ist, ich habe mir vorgenommen für dieses Jahr, ich zeichne jede Woche einen Space Marine. Und ich habe die ganze Zeit dabei noch einen Space Marine gezeichnet. Packe ich hier mit.
Cool. Und ich bin hier am Gähnen. Ich habe auch schon, glaube ich, ganz am Anfang mitgeteilt, Schlaftablette Nico. Das hat heute folgenden Grund. Ich bin nämlich erst heute Morgen aus dem Nachtdienst gekommen und nicht sehr viel geschlafen. Und morgen geht es auch schon wieder zum Frühdienst. Das ist ein bisschen grausam alles. Und deswegen komme ich jetzt zu meinem Musikwunsch. Yeah. Da sind die ersten beiden Worte ganz wichtig. Der Rest natürlich ist auch super wichtig. Aber das fiel mir sofort ein. Good Night, White Pride von Leukämie. Das wünsche ich mir.
Ja, und ich wünsche mir in Anlehnung an diese geile, epische Schlacht zwischen riesigen Verladekränen und Gargens im Hafen von Hades, wünsche ich mir Cruel Angels Theory, nee, Thesis heißt das, oder? Theory, scheiße, jetzt habe ich, ich bin so schlecht. Cruel Angels Thesis, genau. Ich kenne den Namen dieser Band nicht, aber es ist das Intro zu Neon Genesis Evangelion. Ich habe vorhin geguckt, das haben wir noch nicht in der Playlist, deswegen hätte ich es gern drin. Ja.
Sehr gut.
Geiler 80er Jahre City-Pop-Banger aus Japan.
City-Pop-Banger. Ja, Mann.
Nico.
Nun freuen wir uns auch, euch zu verabschieden. Es war mir ein Fest. Ja. Ein riesiger Posten von Binmageddon wurde gerade zum Abschluss gebracht. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Ja, vielen Dank
auf jeden Fall für Spaß gemacht.
Dass du die Folge vorbereitet hast, Nico. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Und,
sehr gerne.
Ja, ich wünsche allen viel Spaß mit diesem Ausflug in die frühen 90er Games Workshop Geschichte. Gehabt zu haben, muss man ja sagen.
Gehabt zu haben. Horrido!
Adieu da!
Beim Imperator nichts Neues präsentiert Binmageddon.